Was ich zur Einrichtung einer glücklichen Regierung als besonders nützlich befunden, lieber Sohn Ferdinand. Auch was mir zu deiner Ehre und deinem Ruhm gedeihlich erschien, wenn du seinerzeit auf den Thron gelangst, soll dir in sparsamen Worten als Ermahnung gesagt werden.
Alles, was er in seinem langen Leben an Erfahrungen gesammelt hatte, legte Maximilian I. von Bayern 1639 in den Monita Paterna nieder, den väterlichen Ermahnungen, die seinem Sohn Ferdinand Maria galten. Dieser war gerade 3 Jahre alt. Doch Maximilian wusste nicht, wie viel Zeit ihm selbst noch zur Verfügung stand. Auf seinen Nachfolger hatte er lange warten müssen. Die Ehe mit seiner ersten Gemahlin, Elisabeth Renate von Lothringen, war kinderlos geblieben. Als Elisabeth nach langer Krankheit starb, soll Maximilians Trauer unbeschreiblich gewesen sein. Fast 40 Jahre war das Paar glücklich verheiratet gewesen. An der großen Trauer des Wittelsbachers zweifelten allerdings manche seiner Zeitgenossen, als er nur wenige Monate nach dem Tod seiner Gattin erneut heiratete. Der Grund für die rasche Eheschließung ist mit Sicherheit im vorgerückten Alter Maximilians zu suchen, in seinem Wunsch, den Fortbestand der Dynastie zu sichern. Die Wahl des 62-Jährigen fiel auf seine eigene Nichte, die 24-jährige Habsburgerin Maria Anna. Ein Jahr später kam der ersehnte Sohn zur Welt, mitten in den Wirren des 30-jährigen Krieges.
Vom Krieg will ich nicht viel reden, denn lieber ist mir, du weißt wenig davon, als dass du selbst einen führst. Wer vom Krieg redet, redet nur Übles. Die können es bezeugen, die es erfahren, die die Grausamkeiten des Krieges mit eigenen Augen mit angesehen haben. Nicht die, die solches nur angeordnet und nicht gesehen haben.
Bevor der verheerende Krieg ausbrach, hatte Maximilian 2 Jahrzehnte Zeit, die inneren Angelegenheiten seines Landes in Ordnung zu bringen. Das war nicht ganz einfach. Zwar hatte sein Vater, Herzog Wilhelm V., ihn ausgiebig auf sein späteres Amt vorbereitet, doch als Maximilian 1597 die Regierungsgeschäfte antrat, übernahm er einen völlig maroden Staat. In der Kasse lagen gerade noch 1220 Gulden und 30 Kreuzer. Wie sollte er damit Schulden in Höhe von 1.663.500 Gulden bezahlen? Doch Maximilian war, trotz seiner 24 Jahre, schon eine Persönlichkeit von eiserner Disziplin und Willenskraft. Strenge Jesuiten hatten ihn nicht nur zu einem erzkatholischen Christen erzogen, sondern auch zu einem gewissenhaften, fleißigen Fürsten. Anders als andere Herrscher interessierte er sich nicht für übermäßiges Essen und Trinken, für die Jagd oder Ritterspiele. Maximilian arbeitete wie besessen. Von morgens 4 Uhr bis tief in die Nacht hinein saß er über den Akten. Er verlangte viel von sich und viel von anderen. So beklagte sich einer seiner Berater:
»Wir werden über die Maßen mit dem Laborieren überhäuft. Sonderlich bei einem fleißigen Herrn, der sich bei Tag und Nacht keine Ruhe gönnt, sondern sich und andere aufreibt.«
Das Sparen wurde zu Maximilians oberstem Leitsatz. Um die Kassen wieder zu füllen, drehte er nicht einfach nur an der Steuerschraube. Er begann mit Rationalisierungen, auch in der eigenen Hofhaltung. Höchstpersönlich wachte er darüber, welche Zimmer täglich beheizt werden mussten und welche nicht. Von seinen Beamten verlangte er genaue Rechnungslegung. Diese Maßnahmen reichten natürlich nicht aus, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Als erster deutscher Fürst bediente sich Maximilian einer Reform, die sich im Laufe des 17. Jahrhunderts überall in Europa durchsetzen sollte. Steigerung des Exports bei gleichzeitiger Einschränkung des Imports. Neben der Lockerung des Zunftwesens und der Förderung des Bergbaus lag ihm vor allem das einheimische Tuch- und Lodengewerbe am Herzen. Verwundert hatte er festgestellt,
dass die im Lande erzielte Wolle, Flachs, Garn und anderes unverarbeitet und roh außer Landes geführt werden, wodurch dem Ausland der Nutzen und die Nahrung überlassen werden und dem Land dagegen fast nichts als Mangel an Nahrung verbleibt.
Der Erfolg dieser systematisch betriebenen Aufbaupolitik ließ nicht lange auf sich warten. Bereits 1612 waren nicht nur sämtliche Schulden gedeckt, die Maximilian von seinem Vater geerbt hatte, in den königlichen Kassen klingelten sogar wieder 891.000 Gulden. Als die Wirtschaft wieder florierte, machte sich Maximilian daran, sein umfangreiches Sanierungsprogramm auf andere Bereiche auszudehnen. Das Recht erschien ihm seit langem reformbedürftig, denn
Zeiten und Läufe haben sich verändert, die menschliche Boshaftigkeit und Hadersucht täglich so sehr überhand genommen und die Machtlosigkeit der zu den Gerichten und Rechten bestellten Personen einen hohen Grad erreicht.
Maximilian ließ von Experten ein neues, umfangreiches Gesetzbuch ausarbeiten, das 1616 als Codex Maximilianeus erschien, eine für die damalige Zeit beispielhafte Rechtsordnung. Das neue Gesetz galt erstmals für Ober- und Niederbayern gleichermaßen. Es umfasste fast alle Gebiete des öffentlichen und privaten Lebens, sparte auch die Wirtschaft sowie das Soziale nicht aus. Selbst der Verkauf von Getreide, Vieh und Schmalz war genauestens geregelt. Fremde Bettler sollten ausgewiesen werden, die einheimischen Armen aber durften mit einer besonderen Fürsorge rechnen. Große Aufmerksamkeit widmete Maximilian der Moral in seinem Land. Sein Gesetz sah strenge Strafen vor, falls die detaillierten Vorschriften nicht beachtet wurden. Der sittenstrenge Herrscher war davon überzeugt,
dass das hochverbotene Laster der Leichtfertigkeit und unehelichen Schwängerungen besonders auf dem Lande unter dem ledigen Bauerngesinde und anderen gemeinen Leuten, aber auch das hochsträfliche Laster des Ehebruchs sowohl bei alten und jungen Leuten beiderlei Geschlechts allzu viel eingerissen und überhand genommen hat.
Die jungen Leute hatten es nicht gerade leicht. Nach dem Willen Maximilians durfte kein Geselle oder Bauernbursche heiraten, bevor er nicht eine militärische Ausbildung hinter sich gebracht hatte. Das neue Recht hatte 150 Jahre Bestand. Dann wurde es durch das bürgerliche Gesetzbuch ersetzt. Das Rechtswesen war bis zuletzt ein Herzensanliegen Maximilians, so dass er seinem Sohn die Mahnung hinterließ:
Die Gerechtigkeit soll bei denen, die Recht zu sprechen haben, nicht käuflich, nicht durch Schenkungen, Gunst und Ehrgeiz zu gewinnen sein. Missbrauch in solchen Dingen wirst du leicht abstellen können, wenn du den Räten und Richtern das ihnen gebührende Einkommen richtig und zur rechten Zeit zuweisen lässt, auf dass sie keine Ursache haben, dem Mangel durch unzulässige Mittel abzuhelfen. Die Gerichtssachen lasse bei den Behörden nicht auf die lange Bank ziehen, was entweder auf Saumseligkeit oder auf einen Mangel an Richtern, die mit Rechtssachen überhäuft sind, zurückzuführen ist. Oder aber darauf, dass diese durch ihr Verschleppen absichtlich Geld von den Parteien erpressen wollen.
Damit das Gesetz richtig angewandt werden konnte, war eine weitere Reform notwendig, nämlich der Aufbau einer perfekten Bürokratie. Maximilian sorgte für eine völlig neue Struktur innerhalb der bayerischen Verwaltungsorganisation. Was dabei herauskam, sah so aus.
Die unterste Stufe bildeten die 85 Landgerichte, in denen jeweils ein Landrichter saß, der von einem Pfleger unterstützt wurde. Dann kamen die Rentämter, also die Regierungen. In diesen Ämtern gab es einen Rentmeister für Geldangelegenheiten, einen Kastner für die Getreideeinkünfte und einen sogenannten Vizedom, der sich mit der Malefizgerichtsbarkeit beschäftigte. Sie betraf die schweren Delikte, die mit Strafen an Leib und Leben geahndet wurden. Als solche galten Ehebruch, Diebstahl, Meineid, Mord und Totschlag, aber auch Wildfrevel und Ungehorsam gegen den Landesfürsten und seine Beamten. Hofkammer und Hofrat bildeten die nächsthöhere Instanz. Die Hofkammer hatte sich um den gesamten Staatsetat zu kümmern. Dem Hofrat unterstanden Gesetzgebung, Rechtspflege und das Polizeiwesen. Daneben gab es noch den Geistlichen Rat, den Kriegsrat und den Geheimen Rat. Letzterer hatte die Oberaufsicht über alle Bereiche der Verwaltung. Er beriet aber auch in Fragen der auswärtigen Politik und beschäftigte eine Reihe von Agenten, die in Rom, Madrid, Wien und Prag Informationen einholen mussten. Auch der Hofstaat Maximilians mit etwa 700 Bediensteten war Teil dieser ausgeklügelten Verwaltungshierarchie. An der Spitze stand der Herzog selbst. Und sein Einfluss erstreckte sich auf alle Fragen der inneren und auswärtigen Politik. Kein Schriftstück wurde angefertigt, das Maximilian nicht persönlich überprüft hatte.
Auch das Volk bekam seinen fast krankhaften Kontrollzwang zu spüren. Maximilian schreckte auch vor Spitzeln nicht zurück. Ein straff organisierter Polizeiapparat hatte das Leben eines jeden Bürgers genau zu überwachen. Maximilians Instruktionen reglementierten alles. Sie schrieben sogar vor, dass man beim Angelus Leuten niederzuknien hatte. Die religiösen Rituale seiner Untertanen, wie Osterbeichte, Messbesuche oder Fasten, erzwang Maximilian teilweise unter Strafandrohung. Er bestand darauf, dass jeden Donnerstag eine Sakramentsprozession abgehalten wurde. Dabei mussten die Beamten mit brennenden Kerzen aus ihren Sitzungszimmern in die Kirche ziehen. Dass Maximilian selbst mit gutem Beispiel voranging und an zahllosen Wallfahrten teilnahm, mag für seine Untertanen ein gewisser Ansporn gewesen sein. Dennoch hatten sie für den Eingriff in ihr alltägliches Leben weit weniger Verständnis als für seine Sparmaßnahmen. Die Sittenpolizei schritt sogar gegen das beliebte Fensterln ein. Das Tanzen war nur an Sonn- und Feiertagen erlaubt, wobei Maximilian sogar die Uhrzeit festlegte. Genaue Vorschriften gab es auch zum Kartenspielen und Kegeln. Maximilians strenges Regiment wurzelte in seinem katholischen Glauben. Den Jesuiten, die ihn zu so viel Frömmigkeit erzogen hatten, fühlte er sich zeitlebens verbunden. Er unterstützte sie mit zahllosen Zuwendungen. Doch als Geistliche genügten sie ihm offenbar nicht. Immer mehr Ordensleute holte Maximilian ins Land. Neben den Paulanern und unbeschuhten Karmeliten waren dies vor allem die Kapuziner, denen er das erste Kloster in Bayern baute. Maximilian war es auch, der die Verehrung Marias als Patrona Bavariae einführte. Er ließ eine Bronzestatue der Segensgestalt an der Westfassade der Münchner Residenz aufstellen. Deren Verschönerung lag ihm ohnehin am Herzen. Und nachdem sich die fürstlichen Schatztruhen wieder füllten, stand seinen Bauplänen nichts mehr im Wege. Von 1598 bis 1619 baute Maximilian die Residenz zum prunkvollsten Palast im damaligen Deutschland aus. Dem konservativen Maximilian war es gelungen, Bayern politisch und militärisch eine Vormachtstellung in Deutschland zu verschaffen. Maximilian betrachtete sich aber auch als Retter und Schirmherr der Kirche. Seine Residenz sollte zum Mittelpunkt der katholischen Welt werden, deren Grundfeste allerdings immer mehr ins Wanken geriet.
Jene aber, die in göttlichen Dingen Neuerungen suchen, sollst du fliehen und so viel als möglich verfolgen, vornehmlich wegen Gott, aber auch weil dergleichen Neuerungen zu vielen Veränderungen, schädlichen Bündnis und Aufruhr, ja zu allen Übeln Gelegenheit geben. Die alten Gebräuche unserer Vorfahren heilig zu bewahren, ist Gott ungemein angenehm und dem Gemeinwesen über die Maßen heilsam.
»1618 begann der Dreißigjährige Krieg. Erbittert standen sich Protestanten und Katholiken gegenüber. In der berühmten Schlacht am Weißen Berg bei Prag besiegte Maximilian 1620 seinen evangelischen Vetter. Als Lohn für den Sieg, so kann man in vielen Büchern lesen, habe er nicht nur die Oberpfalz, sondern auch die lang ersehnte Kurwürde erhalten. Ganz so selbstverständlich geschah das jedoch nicht. Dahinter steckten jahrelange zähe Verhandlungen. Erst 1623 wurde Maximilian in Regensburg von Kaiser Ferdinand II. Mit dem Hut und Mantel eines Kurfürsten gekleidet. Maximilian stand auf dem Höhepunkt seiner Macht. 3 Jahrhunderte lang hatte sich Bayern um die Kurwürde bemüht. Er, Maximilian, hatte dieses Ziel erreicht. Die Oberpfalz ging erst 1628 in seinen Besitz über. Maximilian versuchte, sie schnellstmöglich wieder katholisch zu machen. Mit Hilfe der Jesuiten gelang ihm das rasch. Doch der Preis war hoch. Viele der gebildeten und finanzkräftigen Leute waren Protestanten und wanderten ab. Am Ende war die Oberpfalz zwar katholisch, aber gleichzeitig auch zum Armenhaus Europas geworden. Währenddessen tobte der Krieg mit unverminderter Kraft weiter. Deutschland stand in Flammen. Nur vordergründig handelte es sich um einen Kampf der Religionen. Genau genommen ging es um die politische Vormachtstellung in Europa. Deutschland, das sich in der Mitte befand, wurde zum Spielball der jeweiligen Interessen. Die Schrecken des Krieges vor Augen riet Maximilian später seinem Sohn:
Wenn aber, was Gott gnädig verhüten möge, die Notwendigkeit es erfordert, wegen der Bosheit anderer Krieg zu führen, So beginne damit nicht, ehe und bevor du alles wohl überlegt hast. Fliehe den Krieg, dessen Ursprung Hass, Hochmut und andere unbesonnene Gemütsregungen sind. Die Waffen ergreife mit Gottes Hilfe vor allem zur Erhaltung der Religion, zum Schutze der Treue, die du dem Kaiser als deinem höchsten Oberhaupt und Lehnsherrn schuldig bist, zur Erfüllung der deinen Bundesgenossen gegenüber übernommenen Pflichten, zum Wohle deines Vaterlandes, zur Abwendung zugefügter Schmach, zum Schirm deiner Untertanen und letzthin um des Rechtes willen, wenn es auf keinem anderen Weg als dem der Waffen errungen werden kann.
Auf Mord und Totschlag folgten Missernten, Hunger und die Pest. Viele Male hatte sich Maximilian für Friedensverträge eingesetzt. Als am 24. Oktober 1648 mit dem Westfälischen Frieden das Ende des Krieges eingeläutet wurde, war dies zum großen Teil auch sein Verdienst. Bayern bestand, wie das übrige Deutschland, fast nur noch aus verbrannter Erde. Deutschland war nahezu entvölkert. Seinem Bruder klagte der Kurfürst:
Was aber das arme Bayerland belangt, würden euer Lieben es nicht mehr kennen und ohne Mitleid nicht ansehen können.
Maximilian ging als einziger deutscher Fürst als Gewinner aus diesem Krieg hervor. Inzwischen 75 Jahre alt, machte er sich unverdrossen daran, das Land wieder aufzubauen. Das war alles andere als einfach. Noch anderthalb Jahrhunderte später hatten die Münchner Gewerbe nicht wieder den Stand von 1618 erreicht. Getreide und Saatgut musste Maximilian aus Ungarn kommen lassen. Weil er die Steuern ermäßigte und die Soldaten entließ, stellte sich der Erfolg rasch ein. Nach 3 Jahren waren die Kriegsschulden gedeckt und Maximilian konnte seinem Sohn ein Vermögen von 1,5 Millionen Gulden hinterlassen. Woher nahm dieser außergewöhnliche Mann nur die Kraft? Vieles an ihm stand im Widerspruch zur bayerischen Mentalität. Auch seine Zeitgenossen taten sich schwer mit ihm. Viele bewunderten ihn, doch der Ernst, der ihn umgab, machte ihn manchen unheimlich. Seine Gegenwart hatte etwas Bedrückendes. Schon in jungen Jahren sah ihn kaum jemand lachen. Maximilian unterschied sich in seiner Persönlichkeit völlig von seinen beiden gesprächigen und humorvollen Brüdern. Der französische Minister Mazarin behauptete, Maximilian sei über die Maßen verschlagen. Und der Schwedenkönig Gustav Adolf ließ verlauten, der Kurfürst sei glatt wie ein Aal. Er selbst verglich sich einmal mit einer brennenden Kerze, die sich selbst verzehrt.
Aliis lucendo consumor. Ich brauche mich auf im Leuchten.
3 Jahre nach Kriegsende suchte der Kurfürst noch einmal Ingolstadt auf, die Stadt seiner glücklichen Studienjahre. In einer zugigen Kirche erkältete er sich. Von der Krankheit konnte er sich nicht mehr erholen. Am 27. September 1651 starb der erste Kurfürst Bayerns. Bei seiner Beisetzung in der Münchner Michaelskirche durfte seinem Wunsch entsprechend kein Wort des Lobes gesprochen werden. Auf ein Staatsbegräbnis verzichtete er. Die 50.000 Gulden, die es gekostet hätte, wollte er für einen guten Zweck verwendet wissen.
Mein Madensack soll man nicht lang auf Erden lassen, noch viel Grandezza und Zeremonie, sondern die Spesa auf die Armen wenden und keinen Pomp machen.